Ja, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier. Und begrüßen möchte ich uns heute Morgen mit einem Vers aus Nehemia 8, den Vers 10. Und da heißt es am Ende: Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir brauchen nicht bekümmert zu sein. Die Freude an unserem Herrn Jesus Christus ist unsere Stärke. Und ich habe große Freude, denn wir dürfen hier zusammen Gottesdienst feiern. Letzten Sonntag war ja das erste Mal. Und als ich hier letzten Sonntag saß, da habe ich doch erst gemerkt, wie sehr mir doch das gefehlt hat, der gemeinsame Gottesdienst. Und auch wenn wir hier viele Einschränkungen haben, wir sehen es ja, ich bin doch wirklich sehr, sehr froh, dass wir hier wieder zusammen sein können und im Namen Jesu Gottesdienst feiern dürfen. Wenn man diesen Vers in Nehemia 8 im Zusammenhang liest, dann geht es gerade darum, dass die Israeliten Jerusalem wieder aufbauen. Jerusalem wurde zerstört, sie waren im Exil und sie haben Jerusalem wieder aufgebaut und sie haben da gerade Gottes Wort wieder ganz neu für sich erkannt und auch einen ganz neuen Willen entwickelt, sich an Gottes Gebote zu halten. Und wir hatten ja schon viel Zeit, viel Gelegenheit, darüber nachzudenken, was uns Gott durch diese Corona-Zeit sagen möchte. Und das Volk Israel kann uns da ein Vorbild sein. Wir sollten auch eine große Liebe zu seinem Wort haben. Wir sollten eine große Liebe dazu entwickeln und auch einen festen Willen, uns an sein Gebot, an seine Gebote zu halten. Und nun möchte ich mit uns beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir hier uns wieder versammeln dürfen, dass wir hier in deinem Namen Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir, dass wir dich hier anbeten dürfen, dich loben und preisen dürfen, dass du zu uns sprichst. Ja, Herr, ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Ja, Herr, und ich bitte dich doch auch, dass du uns auch veränderst, da wo es notwendig ist, dass wir wirklich auf dich schauen, unser Leben auf dich ausrichten. Ja, Herr, bitte segne uns doch da als Gemeinschaft, als Gemeinde, dass wir doch da wirklich im Glauben wachsen können, dass wir uns wirklich nach dir ausstrecken. Ja, darum bitte ich dich doch. Ja, Herr, ich möchte dich aber auch für die verfolgten Christen dieser Welt bitten, die man vielleicht gerade in dieser Zeit hier schon fast vergisst, die doch schon seit so langer Zeit so viel Verfolgung erleiden müssen, für die es ganz normal ist, dass sie sich sonntags nicht so öffentlich treffen können. Herr, bitte segne sie weiterhin und bitte schenke uns doch auch offene Augen, offene Ohren, ein offenes Herz für sie, dass wir sie doch wirklich nicht vergessen. Ja, Herr, und ich möchte dich auch für unsere Regierung bitten, gerade in dieser schwierigen Zeit, bitte segne da alle Entscheidungen und bitte schenke doch auch eine Umkehr zurück zu dir, dass doch wirklich da auf das geschaut wird, was du möchtest. Ja, Herr, darum bitte ich dich. Und so danke ich dir, dass wir heute hier in deinem Namen Gottesdienst feiern dürfen, dass du unter uns bist und so schenke doch bitte deinen Segen. Amen. Ja, wir hören jetzt auf unser erstes Vortragslied. Ihr wisst es ja schon, wir können noch nicht gemeinsam singen. Das ist leider noch nicht möglich. Deswegen haben wir heute nur Vortragslieder. Und das erste Lied heißt Du großer Gott. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch alle, die diese Woche Geburtstag hatten. Und zwar waren das Emilia Wendt, Regine und Sven Mie, Viktor D., Jakob, Tamara und Arthur H. Und von der Gemeinde aus wünschen wir euch alles Gute, Gottes reichen Segen. Wer jemand von denen sieht, der kann die Grüße ja gerne weitertragen. Und ich habe noch einen Bibelvers für euch aus Römer 8, die Verse 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das sind Ja, gehören zu meinen Lieblingsversen. Das sind wirklich sehr schöne Verse. Wir haben die feste Zusage, uns kann nichts, wirklich gar nichts, von der Liebe Gottes wegreißen. Am Donnerstag ist Himmelfahrt. Auch da werden wir zwei Gottesdienste haben. Niklas hält die Predigt. Also vom Ablauf her wird es genauso sein wie heute oder letzten Sonntag. Also ihr dürft wieder um 10 Uhr kommen, dann kommt die zweite Schicht. So wollen wir auch Himmelfahrt den Gottesdienst feiern. Und dann gibt es hier einige Vorgaben, die wir einhalten müssen, um hier Gottesdienst zu feiern. Und mit einer der wichtigsten ist ja der Abstand, die Abstandsregeln. Deswegen stehen ja hier auch die ganzen Stühle so weit entfernt. Und die große Bitte ist, achtet bitte auch darauf, wenn ihr rein und wenn ihr rausgeht, nach dem Gottesdienst doch diesen Abstand einzuhalten. Ich weiß, das ist immer nicht so einfach, aber es wäre schön. Wir haben auch deswegen diese Maskenempfehlung ausgesprochen. Also bitte versucht, darauf zu achten. Es gibt ja auch kein Kirchcafé, das ist nicht möglich. Und bitte verlasst nach dem Gottesdienst dann direkt das Gebäude. Es kommt ja dann ja auch eine zweite Schicht, dass wir da keine Überschneidungen haben. Wir sammeln auch nicht wie gewohnt die Kollekte ein. Also es wird kein Beutel rumgereicht, sondern draußen im Foyer, da steht ein Behälter, da könnt ihr gerne eure Kollekte reinschmeißen, aber auch da bitte darauf achten, dass es keinen Stau gibt. Das wäre wirklich sehr schön. Dann möchte Rosa uns was weitergeben.
Ich habe Grüße, ganz einfach Grüße, aber spezielle Grüße weiterzugeben. Und die spezielle Grüße sind von Susanne und Gerhard. Und zwar hat Susanne mich beauftragt, euch zu erzählen, was sie erlebt hat in den letzten Wochen. Und zwar war das so, sie ist spazieren gegangen, war schönes Wetter. Und Gerhard geht es nicht so gut, er bleibt lieber in der Wohnung, hat nicht so die Kraft, so viel zu laufen. Und dann kommt sie nach Hause und dann liegt Gerhard in der Wohnung, ist gestürzt. Im Wohnzimmer auf dem Teppich und er sagt, ich kann nicht auf, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ihr kennt Susanne, ach, was mache ich? Sie ruft ihren Hausarzt an, der wohnt ja gleich um die Ecke. Die Arzthelferin ist dran und die sagt, ach, tut mir leid, er ist in einem Meeting, aber er ruft zurück. Susanne überlegt noch eine Sekunde, was sie jetzt tun könnte. Dann klingelt es an der Wohnungstür, nicht unten am Haus. Der Arzt kann es ja noch nicht sein, oder? Dann geht sie hin, macht auf, ist ein Nachbar, der im Haus unten wohnt. Und dieser Nachbar ist Arzt. Und der sagt dann so, ach, ich wollte mal zu Gerhard gucken und ihn fragen, wie es ihm geht. Susanne, dich schickt der Himmel. Er hat auch schnell die Lage erkannt. Zusammen konnten sie dann Gerhard wieder hochheben. Er hat dann gleich Gerhard gründlich untersucht. Ihm hat alles wehgetan. In der Zeit hat auch dann der Hausarzt zurückgerufen. Die beiden Kollegen konnten dann alles besprechen. Er musste nicht ins Krankenhaus, kann zu Hause bleiben. Und soweit war alles wieder gut. Und der liebe Nachbar, so sage ich jetzt, wollte dann wieder gehen. Und Susanne und Gerhard sagen dann noch, was können wir dir Gutes tun? Und er sagt, da muss ich jetzt noch erklären, er ist kein Christ, er wohnt im Haus, hat eine Frau, die schwer krebskrank ist, die im Rollstuhl sitzt, er pflegt sie. Und er sagt darauf, was können wir dir Gutes tun? Könnt ihr für uns beten? Könnt ihr bitte für uns beten? Und das ist dieser spezielle Gruß, den ich von Susanne und Gerhard euch weitergeben wollte. Das macht uns doch Mut. Und ich habe heute Morgen den Wochenspruch gelesen. Da heißt es, gelobt sei Gott, der auch mein Gebet erhört, noch seine Güte von uns wendet. Ist das nicht ein toller Spruch? Also herzliche Grüße von Susanne und Gerhard.
Ja, vielen, vielen Dank. Und grüßt Sie natürlich zurück von der Gemeinde. Wir wollen jetzt noch mal ein Vortragslied singen. Es trägt den Titel 10.000 Gründe.
Ist frisch hier, oder? Was sagt ihr? Das ist gut, weil dann kann man nicht einschlafen. Wenn das so wenig Sauerstoff, alles ein bisschen gemütlich, wärmlich, dann nickt man so weg. Ja, aber wenn es zu kalt ist, können wir wahrscheinlich oben auch dicht machen, oder? Was sagt ihr? Geht so? Okay. Sitzt da mit Jacke, aber es geht, ja. Ja, der Zug, ja. Ja, gut, ihr Lieben, herzlichen Glückwunsch will ich sagen. Herzlichen Glückwunsch zum 50. Ja? Der eine sagt, oh, danke, ja, dass du mich ein paar Jährchen jünger schätzt. Die andere denkt vielleicht, du Flegel, was fällt dir ein, mich als 50 zu bezeichnen? Aber ich meine natürlich jetzt nicht euch persönlich, sondern uns als Gemeinde. Tatsächlich, vor 50 Jahren sind wir als Gemeinde selbstständig geworden. Ja? Der Tag vor 50 Jahren fiel auch auf einen Sonntag und da war die Gemeinde in Bremen und da wurde sie ausgesendet. Manfred war live dabei, oder? Genau, es war 50 Jahre her. Und wir hatten jetzt natürlich eigentlich geplant, wir machen so ein richtig schönes Gemeindefest, ja? Alles voll hier, Stühle bis hinten durch und alles besetzt, 250 Mann. Und der Bürgermeister war eingeladen, der wollte ein schönes Grußwort geben. Predigt von Bernd Ehle, anschließend ein leckeres Essen im Keller, ursprünglich sogar mit Bibelausstellung, das haben wir uns alles so schön ausgemalt. Aber ihr wisst, geht nicht, fällt flach. Gemeinde ist nur eingeschränkt möglich, mit Hygienestandards und so weiter. Also man könnte sagen, Gemeinde auf Sparflamme. Doch die gute Nachricht lautet, niemand hält das Evangelium auf. Das ist die gute Nachricht. Und auch der Titel der heutigen Predigt, niemand hält das Evangelium auf. Andere Umstände, wir müssen uns ein bisschen einschränken, können das nicht so machen, wie wir uns das gedacht haben, ändert aber nichts an der Tatsache, dass sich das Evangelium seine Wege sucht. Niemand hält das Evangelium auf. Das haben auch die ersten Christen erlebt. Die litten unter Verfolgung. Die Regierung hat ihre Gottesdienste verboten, nicht wegen Seuchenschutz, sondern einfach, weil sie die drangsalieren wollten. Die suchten einen Sündenbock für ihre Probleme und da kam ihnen die christliche Gemeinschaft gerade recht und dann haben sie die verfolgt und eingesperrt, Gottesdienste verboten und so weiter. Aber die ersten Christen haben gemerkt, die Gemeinde übersteht all diese Widerstände. Die Gemeinde übersteht die schwersten Stürme. Es ist ganz egal, was die Mächtigen da oben beschließen. Es ist egal, was denn da so passiert in der Welt, was für eine Katastrophen über uns hereinbrechen. Die Gemeinde steht, sie trotzt allen Widerständen. Niemand hält das Evangelium auf. Diese Erfahrung haben die ersten Christen gemacht, zum Beispiel in unserem heutigen Predigttext. Da wird davon berichtet, und zwar steht er im Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 10. Das lese ich euch vor. Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 10. Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass dies den Juden gefiel, ging er noch einen Schritt weiter und ließ auch Petrus gefangen nehmen, gerade in den Tagen des Passafestes. Petrus wurde ins Gefängnis gebracht. Zu seiner Bewachung wurden vier Gruppen zu je vier Soldaten abgestellt, die einander ablösen sollten. Herodes wollte ihm nach dem Fest vor allem Volk den Prozess machen. Und so saß Petrus also streng bewacht im Gefängnis. Die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Wachsoldaten mit Ketten an sie gefesselt. Vor der Tür der Zelle waren die zwei anderen als Wachposten aufgestellt. Plötzlich stand da der Engel des Herrn und die ganze Zelle war von strahlendem Licht erfüllt. Der Engel weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte, schnell, steh auf. Da fielen Petrus die Ketten von den Händen.
Der Engel sagte, leg den Gürtel um und zieh die Sandalen an. Petrus tat es und der Engel sagte, wirf dir den Mantel um und komm mit. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er da mit dem Engel erlebte. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie kamen ungehindert am ersten der Wachposten vorbei, ebenso am zweiten, und standen schließlich vor dem eisernen Tor, das in die Stadt führte. Das Tor öffnete sich von selbst. Sie traten hinaus und gingen die Straße entlang. Doch als Petrus in die nächste einbog, war der Engel plötzlich verschwunden. Herodes wütete gegen die Christen, der König Herodes. Er ließ die Leiter der Gemeinde festnehmen und sie dann misshandeln. Mit Jakobus fing er an, er nahm ihn fest und ließ ihn enthaupten und das Volk klatschte Beifall. Und das ist ja der Maßstab für jeden Politiker, wenn das Volk zufrieden ist, dann macht man weiter. Herodes war ermutigt und sagte sich, gut, als nächstes nehme ich mir den Petrus vor, das ist der Gemeindeleiter. Den werde ich gefangen nehmen, hinrichten lassen und dann fällt die Gemeinde in sich zusammen. Dann stürzt diese ganze christliche Bewegung in sich zusammen, dann kollabiert das Ganze. Und ich habe das Evangelium aufgehalten. So dachte sich Herodes und warf Petrus ins Gefängnis. Und was tat da Petrus im Gefängnis? Wir lesen das in Vers 6. Er schlief. Da heißt es, in der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei der Wachsoldaten mit Ketten an sie gefesselt. Also Petrus, das ist ja nun schon eine kleine Provokation. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also uns raubt ja so einiges den Schlaf. Vielleicht, wenn wir uns gestritten haben mit jemandem, dann können wir die Nacht nicht schlafen. Oder wir haben irgendein schwieriges Treffen nächste Woche oder morgen, wo uns Angst und Bange ist, irgendwas Unangenehmes, vielleicht ein Arztbesuch oder so. Und dann können wir nicht schlafen. Petrus hat hier am morgigen Tag seinen Prozess, der ihn wahrscheinlich die Hinrichtung bringen wird. Und was macht er? Er schläft. Er lag nicht wach und er grübelte nicht, sondern er setzte sein Vertrauen ganz auf Gott und schlief. So wie es in Psalm 4 heißt, mich quält keine Sorge. Wenn ich mich niederlege, ganz ruhig schlafe ich ein, denn du, Herr, hältst die Gegner von mir fern und lässt mich in Sicherheit leben. So schlief Petrus in tiefem Gottvertrauen. Es sind drei Gründe, die Petrus so tief und fest schlafen ließen. Zunächst einmal ruhte er auf einer Verheißung, dann wusste er, meine Gemeinde betet für mich. Und schließlich vertraute er darauf, Gottes Engel wachen über mich. Es ist die Verheißung, das Gebet und Gottes Engel. Diese drei ließen Petrus ruhig schlafen. Und das schauen wir uns näher an. Da ist zunächst die Verheißung. Petrus schlief ruhig, denn er vertraute auf eine Verheißung. Es war der Schlüsselmoment seines Lebens gewesen. Dabei begann dieser Tag wie jeder andere auch. Er ging mit seinen Freunden und Jesus zusammen durch Galiläa. Das machten die damals so. Sie wanderten durch die Gegend und hielten überall an und predigten dann. Und auf diesen Wegstrecken, da ergaben sich immer so Gespräche zwischen Jesus und den Jüngern. Und Jesus an diesem Tag fragte seine Jünger, für wen halten mich eigentlich so die Leute, mit denen wir unterwegs sind, mit denen wir sprechen? Was denken die eigentlich so über mich? Und die Jünger referierten eben, was die anderen Leute so sagten. Ja, da gibt's welche, die sagen, du bist ein großer, weiser Prophet. Andere sagen, du bist Johannes der Täufer, der wiederkommen sollte, bevor der Christus kommt. Und andere halten dich für einen Mann Gottes. Jesus hört sich das so an und sagt, ja, und ihr? Für wen haltet ihr mich? Es war in diesem Moment, da spürte Petrus in sich eine ganz große Klarheit, eine ganz große Sicherheit. Es war so wie ein inneres Licht, was in seinem Verstand, in seinem Denken aufging und plötzlich hatte er gar keine Zweifel mehr. Und er gab die Antwort, aber als er sprach, hatte er nicht das Gefühl, dass er selber etwas sagen würde, sondern dass aus ihm heraus der Heilige Geist sprechen würde. Und Petrus antwortete: Du bist Christus, der Sohn des ewigen Gottes, der Retter der Welt. Und daraufhin schaute Jesus ihn an und sagte: Petrus, du bist ein glücklicher Mensch. Denn was du gerade gesagt hast, das kann man sich nicht durch Logik erschließen. Das ist nichts, was man sich selber so ausmalen kann oder was man durch seine eigene Kraft finden kann, sondern das ist eine Erkenntnis, die kann nur Gott selber geben. Wörtlich heißt es da: Du darfst dich freuen, sagt Jesus, du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes. Diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, sondern mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Und darum sage ich dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Nicht einmal die Macht des Todes wird die Gemeinde vernichten können. Niemals hat Petrus diese Verheißung vergessen. Petrus litt in der Folgezeit große Verfolgung. Wie hier war er im Gefängnis. Petrus machte auch eigene Fehler. Es gab Situationen in seinem Leben, da scheiterte er komplett an seinem eigenen Anspruch. Zum Beispiel, als er sich vorgenommen hatte, mit Jesus durch dick und dünn zu gehen, wenn er gekreuzigt wird. Und als es dann passierte, da hat er ihn verleugnet. Also große Rückschläge musste Petrus erleiden auf seinem Weg der Nachfolge. Aber diese Verheißung hat ihn immer durchgetragen. Diese Verheißung machte ihn stark. Nicht einmal die Macht des Todes wird die Gemeinde überwinden können. Diese Verheißung gilt heute noch genauso. Sie ist genauso gültig wie damals. Nicht einmal die Macht des Todes wird die Gemeinde vernichten können. Es ist egal, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Es gibt ja so kluge Leute, die sagen, ja, das wird immer alles rationaler und Leute werden sich immer weiterentwickeln und brauchen dann keinen Gott mehr und so weiter. Das ist alles nur Geschwätz. Es ist egal, die Gemeinde bleibt bestehen. Es ist auch egal, wie sich die Umstände entwickeln, ob diese Sache mit Corona jetzt besser wird oder noch schlimmer wird oder gleich bleibt, wie auch immer. Fakt ist, das Evangelium sucht sich immer seinen Weg. Die Gemeinde wird es immer geben. Sie wird durchgetragen durch die schwersten Stürme. Das haben die ersten Christen erlebt und das werden auch wir erleben in der aktuellen Situation. Es gibt ja momentan viele Einschränkungen und da könnte man sich Sorgen machen. Naja, wie geht das weiter, ja, wenn wir hier alle nur noch mit 1,50 Abstand kommunizieren können? Und wenn wir jetzt plötzlich zwei Gruppen in der Gemeinde haben, können wir dann als Gemeinde überhaupt zusammenbleiben? Ja, die 11:30 Uhr-Gruppe, die kennen wir ja irgendwann gar nicht mehr, wenn wir hier immer um 10 Uhr sitzen. Da könnte man ja sicher so manches ausmalen an Horrorszenarien. Aber wir sollten auf diese Verheißung vertrauen. Ruhen auf die Verheißung, auf der auch Petrus vertraut hat und wo er gemerkt hat, das trägt durch. Das Evangelium sucht sich seinen Weg. Der Heilige Geist unterliegt keiner Kontaktsperre. Und er wird uns immer wieder neue Wege ermöglichen, wie wir als Gemeinde wachsen, wie wir als Gemeinde zusammenbleiben. Ja, wie wir das vor 2 Monaten gemacht haben, das war eine Form. Ja, aber es gibt andere Formen und der Heilige Geist wird uns andere Formen zeigen, wie wir als Gemeinde bestehen. Fakt bleibt, nichts und niemand kann die Gemeinde überwinden. Selbst die Macht des Todes, die Pforten der Hölle nicht. Petrus schlief ruhig. Er schlief ruhig wegen dieser Verheißung. Und auch, weil er wusste, meine Gemeinde betet für mich. In Vers 5 lesen wir: So saß Petrus also streng bewacht im Gefängnis, die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. Also, wenn Petrus da in Schwierigkeiten steckte, betete die Gemeinde Tag und Nacht für ihn. Das ist ja eine eigentümliche Strategie. Ja, da ist diese Staatsmacht, repräsentiert durch Herodes, und sie versucht, diese Gemeinde klein zu kriegen, mit Gewalt. Und nun wäre eine übliche Strategie, so wie das verfolgte Minderheiten häufig tun, dass sie versuchen, einen Partisanenkrieg anzuzetteln. Ja, bedeutet, sie formen kleine militärische Einheiten, und dann greifen sie die römische Armee an, versuchen möglichst viele römische Soldaten zu töten. Und bevor die darauf reagieren können, ziehen die sich zurück in irgendwelche Verstecke und so versuchen sie immer zuzuschlagen. Hit and run, wie das heißt. Das wäre eine sinnvolle militärische Strategie, könnte man denken. Doch die Gemeinde kämpft nicht mit weltlichen Mitteln. Sie geht da ganz anders vor. Sie betet. Das heißt hier, die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. Die machen sich keine Sorgen, die machen sich nicht verrückt, sondern die gehen auf die Knie und beten, Herr, hilf uns in dieser Situation. Eine seltsame Strategie, aber sie war erfolgreich und sie ist erfolgreich. Wenn wir uns das mal vor Augen führen, Herodes ist längst Geschichte. Ja, wenn er hier nicht als Gegner der Christen aufgetreten wäre, wir würden ihn nicht einmal mehr kennen. Das römische Weltreich, das er repräsentierte, das ist seit 1500 Jahren untergegangen. Das ist nichts mehr. Da lesen wir in Geschichtsbüchern von, aber ansonsten hat es keine Bedeutung mehr. Aber die Gemeinde Christi lebt. Sie hat sich ausgebreitet, sie ist auf jedem Kontinent der Erde präsent und das Evangelium wird verkündet allen Kreaturen. Die Gemeinde lebt und sie lebt aus dem Gebet heraus. Warum ist diese Strategie so erfolgreich? Weil wenn wir beten, schöpfen wir aus der Kraft Gottes. Ansonsten sind wir ja immer mit unseren menschlichen Kräften, müssen wir mit unseren menschlichen Kräften auskommen. Und die sind schnell aufgebraucht, die sind schnell am Ende. Ja, weiß jeder von uns. Wenn wir das aus eigener Kraft machen, irgendwann kommen wir an eine Grenze. Der eine kommt ein bisschen weiter als der andere, aber am Ende sind wir dann doch alle. Wenn wir aber beten, dann docken wir an diese unendliche Kraft Gottes. Dann können wir immer zu ihm kommen und sagen, Herr, ich weiß nicht weiter, ich habe keine Kraft mehr. Ich brauche jetzt deine Kraft. Und da ist ein unendliches Reservoir an Kraft Gottes. Das wird niemals ausgeschöpft. Da sagt Gott nie, oh, ich habe jetzt auch keine Kraft. Sondern wenn wir uns ihm im Gebet öffnen, erhalten wir immer wieder neue Kraft. Im Gebet hören wir auch auf die Weisheit Gottes. Instinktiv gehen wir ja immer mit unseren eigenen Ideen an die Sache ran. Ist ja logisch, was sollen wir sonst machen? Ja, wir haben ein Problem und dann überlegen wir, was hat Mama immer gesagt, was ich tun soll oder Papa oder was habe ich mir ausgedacht und dann gehe ich mit meiner Weisheit da an die Sache ran. Gebet ist was ganz anderes. Da legen wir Gott die Sache vor und dann hören wir und lesen in der Bibel, was es da für ganz andere Möglichkeiten gibt, mit der Sache umzugehen. Und dadurch kommt eine unglaubliche Weisheit ins Spiel. So eröffnet Gebet ganz neue Wege. Gebet ist für uns Christen wie das Atmen. Gebet ist geistliches Atmen. Wir müssen ja regelmäßig atmen, damit unser Körper Kraft hat und auch überlebt. Ja, wir atmen ein, dann kommt Sauerstoff ins Blut, das ist der Brennstoff für unsere Muskeln. Und so funktionieren wir als Körper, so funktioniert mein Körper. Würde ich nicht atmen, hätte ich keinen Sauerstoff und ich würde sterben. In diesem Sinne ist Gebet wie Atmen, geistliches Atmen. Denn es führt meinem geistlichen Menschen und auch uns als Gemeinde immer wieder die Kraft Gottes zu. Wenn ich atme, wenn ich bete, dann bin ich geistlich gesehen am Leben. Wenn ich aufhöre zu beten, dann wird's kritisch. Dann komme ich in einen Zustand, wo ich keine neue Kraft, keine geistliche Kraft mehr bekomme und es geht geistlich gesehen bergab. Darum ist als Gemeinde das Gebet unsere Strategie. Gerade in der aktuellen Lage ist es so wichtig, dass wir beten, dass wir anzapfen an diese Kraft Gottes, dass wir nicht aus uns selbst heraus reagieren und alles tun, sondern die Weisheit Gottes versuchen anzuzapfen, durch Gebet. Keiner von uns muss mit seinen Problemen alleine fertig werden. Ja, wenn sich jemand schwach fühlt, wenn jemand Angst hat, keiner von uns muss alleine damit fertig werden, sondern jeder darf wissen, meine Gemeinde betet für mich. Wenn du ein Problem hast, wenn du Schwierigkeiten hast, dann sag deinem Hauskreis Bescheid oder melde dich beim Gebetsteam. Such dir einen Geschwister, eine Schwester oder einen Bruder, die für dich betet. Sag den Ältesten Bescheid, dass wir für dich beten, dass ihr Gebetsunterstützung bekommt. Da müssen wir jetzt darauf achten, dass wir füreinander beten, dass wir das Gebet nicht vernachlässigen, auch wenn wir uns vielleicht nicht mehr in so Kreisen treffen können, aber dass wir es trotzdem machen und auch kommunizieren. Ich bete für dich. Dadurch erhalten wir die neue Kraft Gottes. Dadurch leitet uns Gott. Gebet, das ist unsere Strategie. Petrus schlief seelenruhig im Gefängnis und wir bekommen langsam so eine Ahnung, warum er seelenruhig da schlief. Er hatte diese Verheißung, er wusste, seine Gemeinde betet für ihn. Und als drittes hatte er dieses Wissen, Gott wird eingreifen. Seine Engel wachen über mich, über mir. In Vers 7 lesen wir, plötzlich stand da der Engel des Herrn und die ganze Zelle war von strahlendem Licht erfüllt. Der Engel weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte, schnell, steh auf. Da fielen Petrus die Ketten von den Händen. Der Engel sagte, leg den Gürtel um und zieh die Sandalen an. Petrus tat es und der Engel sagte, wirf dir den Mantel um und komm mit. Engel sind die unsichtbare Armee Gottes. Durch sie greift Gott ein. Ja, es geht nicht darum, mit Engeln zu kommunizieren oder mit ihnen zu reden, aber die Engel sind die Eingreiftruppe Gottes. Sie stehen bereit, um seinen Befehl auszuführen. Der Prophet Elisha aus dem Alten Testament, der geriet mal in eine große Gefahr. Und zwar hatten feindliche Truppen seine Stadt umstellt. Der Grund war, dass der Elisha immer im Traum oder in einer Vision von Gott gesagt bekommen hatte, was der Feind als nächstes machte oder vorhatte. Ja, und damit ging er zu seinem König und sagte ihm das. Ja, und der Feind merkte plötzlich, hey, die kennen unsere ganzen Tricks, die kennen unsere ganze Strategie, was ist da los? Und sie fanden raus, okay, Elisha ist derjenige, der das irgendwie rausfindet. Deswegen wollten sie ihm ans Leder und haben seine Stadt umstellt. Und so steht er eines Morgens auf mit seinen Bediensteten und sieht da dieses feindliche Heer vor sich stehen oder um sich rum die Stadt belagern. Und der Diener von Elisha bekommt Angst. Na klar, dem ist klar, die suchen nach uns. Die werden diese Stadt problemlos einnehmen, dann werden sie filzen und dann werden sie uns finden und dann sind wir erledigt. Was sollen wir tun? Sagte er zu Elisha. Elisha aber blieb ganz ruhig und er sagte zu seinem Knecht, lass dir keine Angst einjagen, weil es so viele sind, denn auf unserer Seite stehen noch mehr. Hä? Sagte der Knecht, was meinst du denn damit? Wo stehen denn hier mehr? Ja, die Stadt ist umzingelt von Tausenden von Feinden und wir haben hier unsere Dorfpolizei, das sind doch nicht mehr. Daraufhin diskutierte Elisha nicht weiter, sondern betete und er sagte, allmächtiger Gott, öffne doch meinem Diener die Augen. Öffne ihm die Augen, dass er sieht, was ich sehen kann. Und in dem Moment sah der Diener, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, überfüllt war mit Pferden und Streitwagen aus Feuern. Also der Knecht sieht die Armee Gottes. Ja, und in der Tat, es sind wesentlich mehr als die Feinde, die die Stadt einnehmen wollten. Ein gewaltiges Heer an Engeln. Seht ihr, der Diener fürchtete sich, weil er die Engel nicht sah. Er sah diese sichtbare Welt. Elisha hingegen hatte überhaupt gar keine Angst, weil er diese unsichtbare Welt sehen konnte, weil er einen Blick dafür hatte und wusste, Gottes Kraft ist viel stärker als die Kraft meiner Feinde. Und als Elisha betete, Herr, öffne meinem Diener die Augen. Da sah er, der Diener, auch die Engel Gottes. Und in diesem Moment, als er diese geistliche Realität sah, fürchtete er sich nicht mehr. Herr, lieber Herr, öffne uns die Augen. Öffne uns die Augen, damit wir deine Macht sehen können. Lass uns doch erkennen, dass überall um uns herum deine Engel postiert sind. Lass uns erkennen, dass sie uns beschützen. Lass uns erkennen, dass du mit ihnen jederzeit eingreifen könntest und es auch tust, um uns zu retten, um deinen Willen durchzuführen. Lass uns diese geistliche Realität erkennen, dass wir nicht immer nur das Sichtbare sehen, das, was vor Augen ist, sondern dass wir deine Herrlichkeit sehen. dass wir nicht nur hier diese großen Lücken sehen, sondern dass wir die Engel sehen, die hier postiert sind, die Gegenwart Gottes. Wir sehen häufig nur die Feinde, die Nöte, die Ängste und die Probleme. Aber die Macht Gottes ist stärker. Und wir sollten Gott bitten, dass wir das sehen können. Petrus rechnete mit der unsichtbaren Armee Gottes. Doch dass diese Engel so schnell eingriffen, das hat er selbst nicht für möglich gehalten. Da war er selbst überrascht. Er wusste, dass Gottes Kraft größer ist, aber dass es so schnell ging, das überraschte selbst ihn. Wir sehen das in Vers 9. Da lesen wir, Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er da mit dem Engel erlebte. Er meinte, er hätte eine Vision. Ja, hatte er nicht, aber er dachte, er würde das sozusagen träumen. Also lasst uns mit dem Eingreifen Gottes rechnen. Und selbst dann wird Gott noch Dinge tun, die uns überraschen. Ja, Petrus war ein gläubiger Mann, der diese Kraft Gottes erkannt hat und trotzdem wurde er noch überrascht. Und so wird es auch uns gehen, wenn wir mit der Kraft Gottes rechnen. Wir werden noch überrascht werden, was Gott durch seine Engel alles tut. Die aktuelle Situation, so wie sie ist, die stellt auch unsere Gemeinde vor Herausforderungen. Die ganze Welt, aber natürlich auch unsere Gemeinde. Kontaktbeschränkungen, 2 Gottesdienste und so einiges mehr. Müssen wir uns da Sorgen machen? Ist es Zeit, unruhig zu schlafen und sich nachts hin und her zu wälzen und nicht mehr weiter zu wissen? Nein, wir können in Ruhe schlafen. Und zwar aus 3 Gründen. Das sind genau die Gründe, warum auch Petrus ruhig schlafen konnte. Und diese 3 Gründe wiederhole ich noch einmal. Zunächst einmal schützt uns eine kraftvolle Verheißung. Die Verheißung, dass Christus seine Gemeinde bewahrt. Nicht einmal die Macht des Todes wird die Gemeinde überwinden können. Das ist die Verheißung Gottes für die Gemeinde. Es gibt weitere viele gute Verheißungen für uns persönlich. Auf diesen Verheißungen sollten wir ruhen. Diese Verheißungen sollten uns präsent sein und wir sollten wissen, das ist das, was gilt. Das ist der Fahrplan, auf den wir uns verlassen können. Wir können ruhig schlafen, weil wir wissen, wir beten füreinander. Keiner von uns muss seine Probleme alleine durchstehen. Wir haben ein Gebetsteam, wir haben Älteste, die für euch beten. Hier sind viele Geschwister, die jederzeit bereit sind, im Gebet für dich einzustehen. Das müssen wir nutzen, denn Gebet ist unsere Strategie. War es immer, wird es immer sein. Sie ist erfolgreich, diese Strategie. Wir müssen füreinander beten. Denn aus dem Gebet erhalten wir neue Kraft und neue Weisheit. Und schließlich stehen Gottes Engel bereit. Ja, es ist nicht nur die sichtbare Welt, es ist diese unsichtbare Welt, die wichtig ist. Und da gilt, die auf unserer Seite sind, auf der Seite Gottes, das sind mehr als die auf der Seite des Feindes stehen. Mit diesem Wissen schlief Petrus ruhig und mit diesem Wissen können wir ruhig schlafen. Voll Vertrauen auf Gott und in dem Wissen, niemand hält das Evangelium auf. Amen. Ja, beten ist unsere Strategie, haben wir gesagt, und wir wollen nun eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben, laut oder leise, wie ihr das möchtet. Und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, du bist der Herr der Gemeinde, und wir preisen dich, dass du die Gemeinde durchführst durch alle guten und schlechten Zeiten, dass du sie bewahrst und beschützt und dass es niemals auf uns ankommt mit unserer mickrigen Kraft und mit unserer mickrigen Weisheit, sondern es geht immer um deine Kraft und deine Weisheit. Und wir bitten dich, dass wir uns öffnen als Menschen des Gebetes, offen sind zu dir, damit diese Kraft und diese Weisheit auch in uns wirken kann. Du möchtest durch uns wirken, du möchtest, dass wir Zeugnis geben, gerade auch in der aktuellen Lage. Und ich bitte dich, dass du uns dazu befähigst durch deinen Geist. Ich möchte dich bitten für unsere Gemeinde, die sich jetzt ja nur in Stückeln treffen kann, einmal um 10, einmal um 11.30 Uhr und einmal zu Hause über online. Ich möchte dich bitten, dass wir trotzdem verbunden sind. Es ist das Band der Liebe, das uns verbindet. Und ich möchte dich bitten, dass du dieses Band kräftig knüpfst durch Telefonanrufe, durch Anteilnahme, durch gegenseitiges Gebet, dass wir als Gemeinde eins bleiben. Du möchtest, dass wir eins werden, eins sind, Herr. Und ich bitte dich, dass du das jetzt auch ermöglichst durch deinen Geist. Wir wollen dir alles Weitere anbefehlen, den kommenden Tag. Wir loben und preisen dich. Danke, dass du bei uns bist. Amen. Wir hören auf ein abschließendes Lied, und zwar heißt das Alltagssorgen. Ich möchte den Segen sprechen. Wollen wir aufstehen dazu? Ja, ne? Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir nehmen Platz, wir werden gleich das Postludium hören als Ausklang und danach bitte ich euch relativ zügig, das Gebäude zu verlassen. Ihr wisst ja, haltet da den Abstand, so gut es geht. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut, genießt das schöne Wetter und bis nächste Woche.